das neue Jahr startet innenpolitisch, naja, wie soll man sagen, turbulent, Jakob.
Turbulent, das ist wohl noch milde ausgedrückt. Statt der Angelobung einer neuen Regierung platzen in den letzten Tagen die Koalitionsverhandlungen. Die ÖVP verliert Karl Nehammer als Parteichef und Herbert Kickl wird mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.
Ja, und all das aber auch, wie es da in den nächsten Wochen weitergeht, besprechen wir jetzt in Beide Seiten live und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr.
Ganz genau so ist es und Sie sehen schon, es gibt einiges zu besprechen. In diesem Moment zum Beispiel tagt auch das FPÖ-Präsidium und vor Ort ist unser Kollege Paul Patruel, um zu berichten.
Ja, Paul, was genau wird denn da jetzt heute besprochen und wie ist die Stimmung unter den FPÖ-Granden?
Ja, die haben sich zu Beginn dieses Präsidiums, kurz vor 18 Uhr hat das begonnen, relativ wortkarg eigentlich gezeigt, wollten da keine inhaltlichen Details preisgeben, aber was man schon gemerkt hat, dass die Stimmung an sich natürlich eine relativ gute ist, vor allem wenn man es mit den letzten drei Monaten vergleicht, da stand die FPÖ quasi auf dem Abstellgleis und jetzt ist sie mittendrin quasi in den Koalitionsverhandlungen, also wie gesagt, Details wollte man vor dieser Sitzung keine preisgeben, aber die Stimmung an sich, das hat man gemerkt. Die war definitiv eine gute bzw. eine bessere als zuletzt. Und ja, worum geht's da heute? Dass formal quasi das Präsidium auch absegnet, dass Herbert Kickl bzw. die FPÖ mit der ÖVP in Koalitionsgespräche eintritt. Alles andere als eine Annahme dieses Vorschlags vom Parteiobmann Kickl wäre eine ganz große Überraschung. Seit wenigen Minuten hat man uns mitgeteilt, auch, dass das Präsidium grundsätzlich zu Ende sei. Das ist keine Stellungnahmen für die wartenden Medien. Man sieht sie hinter mir geben. Soll heute, aber dass es eine Aussendung geben soll, wie gesagt, das haben wir jetzt erst in den letzten Minuten erfahren. Das ist alles noch unbestätigt, aber offenbar ist die Präsidiumssitzung an sich in den letzten Minuten tatsächlich zu Ende gegangen.
Paul, wie geht's denn da jetzt weiter? Also wie schnell wird es da gehen? Wann werden dann tatsächlich Verhandlungen aufgenommen zwischen ÖVP und FPÖ?
Na, grundsätzlich wäre das sehr schnell tatsächlich möglich in den nächsten Tagen. Grundsätzlich hat man auch gemerkt, dass Kickl heute in seiner Rede ein bisschen, zumindest habe ich den Eindruck gehabt, aufs Tempo drückt, beziehungsweise in den letzten Tagen hat er immer wieder gesagt, es muss jetzt grundsätzlich schnell gehen. Auch der Bundespräsident hat ja, als SP und ÖVP noch verhandelt haben, ein hohes Tempo angemahnt. Allerdings, formal ist noch wenig passiert. Wie gesagt, wenn die FPÖ jetzt in der Präsidiumssitzung diesen Vorschlag vom FPÖ Chef angenommen hat, dass man in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP tritt, dann muss diese Einladung einmal formal erfolgen und die ÖVP, die muss sie einmal annehmen. Man kann davon ausgehen, dass das morgen, spätestens übermorgen, mindestens noch diese Woche passieren wird und dass man dann auch formal in Gespräche tritt, wie die ungefähr stattfinden sollen. Auch das hat der FPÖ-Chef Kickl heute ein bisschen umrissen. Er hat gemeint, es sollen eher Gespräche im kleinen Rahmen sein, damit man sich hier eben sehr schnell, gerade über vielleicht die großen Themen, die auch diese beiden Parteien trennen, einigen könnte.
Ja, und dann sagen wir vielen Dank, Paul Patruel, für diese Live-Berichterstattung.
Ja, und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, gibt sich die ÖVP her für so eine Regierung? Also wird die ÖVP den Juniorpartner sozusagen geben für einen FPÖ-Kanzler Herbert Kickl?
Ja, bislang hat die ÖVP das ja tatsächlich immer ausgeschlossen. Doch seit kurzem ist alles anders. Manuela Reidl und Manfred Schmidt von unserer Puls24-Redaktion, vielen Dank für euer Dasein, für euer Kommen. Ihr beide werdet uns jetzt sagen, was für bzw. gegen eine blau-schwarze Regierung spricht.
Manfred, fangen wir mit dir an. Wie groß sind denn die Chancen, dass es tatsächlich zu einer Einigung kommt, dass FPÖ und ÖVP tatsächlich am Ende des Tages eine neue Regierung bilden für Österreich?
Sie stehen auf jeden Fall deutlich besser als jene der gescheiterten Dreierkoalition. So viel lässt sich sagen. Aber hören wir mal kurz rein, was FPÖ-Chef Herbert Kickl heute um 15 Uhr bei seiner mit Spannung erwarteten Rede gesagt hat. Da habe ich einen kurzen Ausschnitt mitgebracht.
Lasst uns endlich anfangen, für die Menschen in Österreich zu arbeiten. Es braucht nach dem Niedergang der letzten Jahre einen Wiederaufbau. Das Wort trifft es genau, einen Wiederaufbau im Geist eines neuen Optimismus. Zuerst einen massiven politischen Feuerwehreinsatz, möchte ich sagen, damit wir diesen Schuldenflächenbrand, der alles aufzufressen droht, damit wir den unter Kontrolle bringen.
Ja, Kickl spricht da von der blauen Feuerwehr, die jetzt kommen muss, um den Flächenbrand zu löschen. Das klingt jetzt nicht so, als würde er sofort Neuwahlen wollen. Er hat selber in der Pressekonferenz auch angesprochen, die Zahlen würden eigentlich aus rein parteitaktischer Sicht hergeben, dass man Neuwahlen wollen würde aus FPÖ-Sicht. Die aktuelle Sonntagsfrage habe ich auch mitgebracht. Da ist es nämlich so, dass die FPÖ in den Umfragen raufschießen würde auf 37%, das wäre nochmal fast 10% über dem Ergebnis der Nationalratswahl. ÖVP und SPÖ, die dümpeln dabei rund um 20% herum. Das heißt, da würden die Karten nicht nur neu gemischt, sondern ganz wild durcheinander gewirbelt werden. Da bräuchte die FPÖ nur mal ganz wenig, um wirklich fast so zwei Drittel mehr zu kommen. Aber Kickl sagt, nein, ich will jetzt regieren. Ich will wirklich dieses Land auf Vordermann bringen. Und Neuwahlen sind für mich kein Thema.
Das ist aber gleich das Argument dafür, dass Neuwahlen kommen könnten. Ich hatte heute, als ich erfahren habe, ich argumentiere diese Seite, also ich versuche zu erklären, warum Neuwahlen doch wahrscheinlich sind, dachte ich mir, okay, gut, das wird schwierig, das ist eigentlich nicht das, was ich glaube. Und dann habe ich diese Kickl-Rede gehört. Und das, was du gerade eingespielt hast, Manfred, wo er sagt, jetzt muss die blaue Feuerwehr kommen, um diesen Schuldenflächenbrand zu löschen. Diese Art und Weise, wie er die Verhandlerinnen und Verhandler geschmäht hat und wie er die vergangene Regierung geschmäht hat, die dieses Land heruntergewirtschaftet hat aus seiner Sicht. Das deutet für mich darauf hin, dass er vorhat, die ÖVP richtig bluten zu lassen und die richtig auf dem Bauch zu ihm kriechen zu lassen für diese blau-schwarze Koalition. Der wird den Preis so sehr nach oben treiben, dass ich das Gefühl habe, ganz wird es den Herbert Kickl auch nicht stören, wenn das doch platzt und wenn es doch in Richtung Neuwahlen geht. Es stimmt natürlich, dass er diesen Moment jetzt auskosten muss, eh klar. Na, er ist von den Verhandlungen ausgeschlossen worden, hat nicht den Regierungsbildungsauftrag bekommen, weil keiner mit ihm wollte. Logischerweise ist er jetzt auf einem kleinen Rachefeldzug, aber das hat er schon sehr, sehr genüsslich ausgekostet. Zum Beispiel, als er Richtung ÖVP gesagt hat, ihr habt einen, ich paraphrasiere jetzt, aber es war in der Drastik, einen grottenschlechten Job gemacht. Aber man muss ja jedem zugestehen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und das sei der einzig menschliche Zugang, quasi der ÖVP jetzt die Chance zu geben, klüger in die Zukunft zu gehen. Und da sagt er zum Beispiel das dazu.
Es gehört dazu die Einsicht, wer die Fehler der Vergangenheit zu verantworten hat, die unser Land in eine ganz, ganz schwierige und in eine herausfordernde Situation gebracht haben, wo die Fakten ja jetzt ganz, ganz anders aussehen, als das noch vor einigen Monaten der Fall gewesen ist. Und es kann nicht so sein, dass wieder das passiert, was wir schon so oft erleben haben müssen, dass niemand irgendeinen Teil der Verantwortung tragen möchte.
Und das ist es, das, was ich meine. Die Erwartungshaltung ist, dass sich die ÖVP jetzt in die Öffentlichkeit stellt und sagt, oh mein Gott, Gott sei Dank, danke Herbert Kickl, dass du uns dabei hilfst, einen anständigen Job zu machen. Ich glaube, da rauchen gerade die Hirne in der ÖVP-Parteizentrale, wie man darauf jetzt einigermaßen gesichtswahrend reagieren kann. Plus, das ist ja dann auch eine riesengroße Zerreißprobe für die ÖVP an sich, wenn man jetzt Zugeständnis über Zugeständnis über Zugeständnis macht, einfach weil man den Herbert Kickl braucht, um in der Regierung zu bleiben.
Wir werden auch noch drüber reden heute, wie die ÖVP sich da gerade versucht zu positionieren. Da gab es ja ganz andere Aussagen in der Vergangenheit über die FPÖ. Ist noch nicht so lange her, da wurde Kickl noch als Gefahr für Österreich dargestellt. Schauen wir uns noch genauer an. Wir wollten von Ihnen wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, was Sie sagen, wie es jetzt weitergehen soll. Und dazu haben wir die Frage des Tages gestellt auf unserer Homepage auf puls24.at. Politchaos in Österreich, wie soll es weitergehen? Das ist das Ergebnis.
Ja, und das Ergebnis, das zeigt deutlich, dass 61% derjenigen, die mitgemacht haben bei unserer Frage des Tages und abgestimmt haben, gerne eine FPÖ-ÖVP-Regierung sehen möchten und auch möchten, dass diese beiden Parteien in eine Koalition gehen. Aber es gibt auch 39% der Befragten, die sagen, nein, das möchten wir nicht, wir hätten gerne Neuwahlen.
Die Frage des Tages jeden Tag auf puls24.at, auf jeden Fall eine Empfehlung. Da wird es natürlich auch morgen wieder eine Frage des Tages geben.
Und wir kommen jetzt zur nächsten Frage und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die man jetzt jedenfalls stellen muss innerhalb der Politik und die man sich auch gefallen lassen muss, egal jetzt wie die neue Regierung aussehen wird, nämlich ob sie selbst das Vertrauen in die Menschen, in die Politik zerstört. Vielleicht zählen wir da ein paar Sachen auf, die es da in der Vergangenheit gegeben hat. Also da waren diverse Korruptionsskandale, da waren Affären, da waren andere Skandale. Die ÖVP legt auf einmal eine 180-Grad- Drehung hin, eine Wende hin. Die Neos beschuldigen Babler am Scheitern der Verhandlungen schuld zu sein. Babler sagt, alles erstunken und erlogen, stimmt so überhaupt nicht. Also da ist einiges los.
Ja, die einen sagen, das ist ziemlich demokratiezersetzend. Niemand hat mehr Vertrauen in die Politik und niemand hat mehr Vertrauen in die Politiker.
So sieht es derzeit aus. Also die eine Seite, die sagt, die Politiker sind diejenigen, die die Demokratie zerstören gerade und die das politische, das Vertrauen in ihre eigene Kaste mit Füßen treten, die verweisen auf Unterschiedliches. Konzentrieren wir uns einfach mal nur drauf, was im Wahlkampf und seit den Wahlen passiert ist. Da gab es zum Beispiel diese Geschichte Budget. Das Budget liegt im Argen, der Fiskalrat rückt aus und sagt, wir müssen sparen. Bitte, liebe Politik, das hat wirklich Christoph Bartelt in der ZIP2 und auch bei uns immer wiederholt, der Chef des Fiskalrates, dass er findet, das untergrabe die Glaubwürdigkeit der Politik, wenn man Wahlversprechen macht, von denen man schon wissen muss, dass sie nicht bezahlbar sind und dann tatsächlich in der Frage nach der Wahl die Kehrtwende, leider Gottes, da haben sich die armen Wirtschaftsforscher verrechnet, wir müssen jetzt sparen. Andreas Babler bricht sein Wahlversprechen, Blau-Schwarz zu verhindern. Die Ampelverhandler, du hast es schon gesagt, Bianca, richten sich gegenseitig Schuldzuweisungen aus für das Scheitern der Verhandlungen, sagen aber bis zuletzt, bei uns geht so viel weiter in den Pressekonferenzen der Parteispitzen und sagen, bei uns in den Untergruppen haben wir dieses tolle System, wo wir Themen auf Grün stellen, wenn wir uns einig sind und da geht so viel weiter, belügen da offenbar sogar den Bundespräsidenten, der ja auf dem Laufenden gehalten werden muss, um dann, das ist wieder der Vorwurf an Beate Meidl-Reisinger von den Neos, kurzfristigst und ohne irgendjemanden einen Vorlauf zu geben, zu sagen, ich steige aus, mir ist es zu blöd, ich habe es anders überlegt, da verhalten sich alle so, das halte ich nicht aus. Sie mag gute Gründe gehabt haben, aber so trampelt man Vertrauen nieder. Und zu guter Letzt die 180-Grad-Wendung vom neuen ÖVP-Chef Christian Stocker, der vor Kickl eindringlich gewarnt hat im Wahlkampf, und zwar in etwa so.
Auch wenn Sie aus dieser Sitzung so etwas machen wie ein bisschen Märchenstunde und im Stil eines Rumpelstilzchens hier den Beleidigten spielen, Sie müssen halt zur Kenntnis nehmen, es will Sie niemand in diesem Haus. Tut mir leid.
Und dabei hat er es ja nicht belassen bei solchen Untergriffen, sondern er hat tatsächlich gesagt, Kickl ist ein Sicherheitsrisiko für Österreich, Kickl ist ein Russlandfreund und. Na, und jetzt sagt er auf einmal, wir gehen doch mit denen in eine Koalition.
Wie argumentiert denn jetzt aber die andere Seite?
Manu hat schon angerissen. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das ist so ein bisschen die Argumentation. Alles, was vor der Wahl war, ist vor der Wahl. Alles, was vor den Verhandlungen war, ist vor den Verhandlungen und jetzt ist wieder alles neu.
Es ist schwierig als Wähler oder Wählerin.
Es ist schwierig,
was sie vor der Wahl sagen, ne?
Total. Aber ja, jetzt ist wieder mal alles anders. Also es sind 180 Grad, 360, jetzt sind wir 540, also wir drehen uns immer weiter, bis die ganze Republik abhebt. Aber in dem Fall gibt es einen Sager von Christian Stocker. Letzte Woche haben wir noch gedacht, Karl Nehammer wird das Ding vielleicht wirklich am 6.1. irgendwie auf den Boden bringen. Jetzt ist Christian Stocker neuer Parteichef. Hätte man auch nicht drauf wetten können oder vielleicht drauf wetten sollen. Aber der sagt bei seiner Antrittsrede als neuer ÖVP-Chef Folgendes.
Es geht daher jetzt nicht um Herbert Kickl oder um mich, sondern es geht darum, dass dieses Land gerade jetzt eine stabile Regierung benötigt und wir nicht fortlaufend Zeit in Wahlkämpfen oder Wahlen verlieren können, die wir nicht haben.
Ja, Christian Stocker sagt, es geht nicht um mich, es geht nicht um Kickl, es geht jetzt ums Land. Das ist eine sehr beliebte Argumentation, wenn man keine Argumentation mehr hat. Man redet dann darüber, jetzt müssen wir wirklich Kompromisse schmieden. Man fragt sich natürlich, warum war das mit drei Parteien nicht möglich und wie haben es ÖVP und Grüne eigentlich geschafft, sich zu einigen, weil die waren wirklich aus zwei unterschiedlichen Universen. Dieses Mal waren es nur drei Welten. Aber die Argumentation, die gleicht. Also die einzelnen Parteien, die haben schon eine ähnliche Argumentation. Manu hat es angesprochen, jeder kämpft da jetzt gegen jeden, aber aus Sicht der Parteien ist es auch wieder verständlich, denn wenn man jetzt in Verhandlungen zu starke Kompromisse eingehen würde, dann wird das ganze Profil immer weichgespülter und dann werden sich die Wähler und Wählerinnen vielleicht fragen, ja, warum habe ich die Partei eigentlich gewählt, wenn dann übrig bleibt als SPÖ-Wähler, ich bekomme keine Erbschaftssteuern, die Neos-Wähler sagen, wir bekommen keine Föderalismusreform und die ÖVP-Wähler, die können dann sagen, naja, eigentlich hat es geheißen, keine neuen Steuern. Steuern. Mhm. Also aus dieser Sicht, ist es aus Parteiensicht, ist es schon wieder verständlich, dass man jetzt so einen Hickhack macht.
Mhm. Also das sind die Partikularinteressen am Wort gewesen. Das ist ja genau die Kritik. Natürlich ist das verständlich. Vielleicht müssen da wir auch als Wählende und als Medien dazu lernen und die Mitte mehr schätzen und nicht immer schreien, wo bleibt das Profil. Ja, das ist vielleicht Teil der Lösung. Aber man hat schon gemerkt, dass es auch einfach unprofessionelles Verhandeln war. Man hat gemerkt, dass von allen Seiten Partikularinteressen auch innerhalb der einzelnen Parteien verfolgt wurden. Ja, also bei der ÖVP war ja der Wirtschaftsbund ganz massiv daran beteiligt, das zu untergraben. Da saßen ganz eindeutig Menschen mit am Tisch, die ein Interesse daran hatten, dass das nicht funktioniert. Auch bei der SPÖ immer wieder Querschüsse, immer wieder anscheinend Zugeständnisse, die zurückgerudert wurden. Also da ist es nicht nur, glaube ich, darum gegangen, das eigene Parteiinteresse in den Vordergrund zu stellen, da war auch ganz viel Unprofessionalität dabei. Und auch das frustriert die Leute. Ich glaube, die frustriert nicht nur, dass sie glauben, die meinen es nicht ehrlich oder die stehen dann nicht zu dem, was sie vor der Wahl gesagt haben. Ich glaube, die wollen einfach auch sehen, dass die das gut machen, handwerklich. Und das ist in dem Fall auch überhaupt nicht gelungen.
Das ist aber auch das, was Beate Meinl-Reisinger eigentlich argumentiert hat und wo sie auch Kritik geübt hat, dass eben wieder nur in diesen Legislaturperioden gedacht werden würde und eben nicht längerfristig hinaus. Und dann gibt es aber die Kritik eben genau an Meinl-Reisinger, dass sie selbst auch ihre eigenen Interessen...
Sie ist da ausgestiegen, weil sie Angst hatte, dass die NEOS in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ja, mhm. Das war der Grund, der Blick nach Deutschland, wo es den Liberalen auch so ging. Mhm. Ja, genau. Mhm.
Dann sagen wir vielen Dank für eure Einschätzungen und ja, für diese Analyse.
Sehr gerne.
Vor wenigen Augenblicken geht das Präsidium der FPÖ zu Ende und wir haben doch eine Wortmeldung und zwar von Herbert Kickl, dem Chef der FPÖ und möglicherweise nächsten Bundeskanzler der Republik Österreich. Der hat nach diesem freiheitlichen Präsidium vor wenigen Augenblicken nämlich das Folgende gesagt.
Offizielle Koalitionsgespräche mit der ÖVP beschlossen?
Ja, wir haben das jetzt beschlossen. Das Parteipräsidium hat mich ermächtigt, eine Einladung an die Österreichische Volkspartei auszusprechen, so wie ich das heute auch angekündigt habe. Und ich habe gerade in diesen Minuten mit Christian Stocker telefoniert und es wird zeitnah dann ein erstes Treffen geben. Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen.
Es gibt ja durchaus hohe Hürden für die Zusammenarbeit mit der Volkspartei, zum Beispiel Sky Shield. Gab es da schon irgendwelche Signale von der ÖVP, dass man Ihnen da entgegenkommt?
Ich glaube, ich werde jetzt mit Ihnen nicht irgendwelche Koalitionsverhandlungen führen, Step by Step, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Jetzt werden wir uns einmal zusammensetzen, dann werden wir über den Fahrplan sprechen und dann werden die inhaltlichen Dinge zu besprechen sein. Ich glaube, wo ein guter Wille ist, da gibt es auch einen Weg.
Danke, Wiedersehen.
Herbert Kickl hat da also ein kurzes Statement gegeben, aber nicht wirklich etwas verraten, sondern man müsse sich gedulden, bis dann eben tatsächlich die Koalitionsverhandlungen stattfinden.
Es wird einmal verhandelt, genau, FPÖ und ÖVP werden sich auf jeden Fall mal zusammensetzen, Stand jetzt, um darüber zu reden, wie die nächste Regierung aussehen könnte. Die Frage, die sich dabei natürlich stellt, ist, was macht die ÖVP, wie schätzt die ÖVP auch ihre Verhandlungsposition ein und vor allem natürlich auch ganz interessant, der Sinneswandel der ÖVP in Bezug auf eine Koalition mit den Blauen. Beziehungsweise wie tief die Türkisen oder Schwarzen mittlerweile wieder da in der Krise stecken derzeit.
Und all das hat unser Kollege Paul Bartreuel heute nachgefragt und zwar bei August Wöginger.
Herr Klobermann, Wöginger, Herbert Kickl hat de facto gerade die Einladung an die ÖVP ausgesprochen zu Koalitionsgesprächen. Gesagt mit Vorbehalt, wenn das Präsidium am Abend der FPÖ annimmt, wovon auszugehen ist, wird die ÖVP diese Einladung annehmen?
Jetzt ist einmal abzuwarten, was das Präsidium der FPÖ dann letzten Endes auch sagt. Und ich gehe davon aus, dass sich Herbert Kickl dann der Öffentlichkeit wieder widmen wird oder auf uns zukommen wird. Und dann ist bei uns der Parteiobmann Christian Stocker am Wort.
Also gab es noch keine Gespräche mit der FPÖ? Sprich, die Einladung an sich ist noch nicht konkret erfolgt?
Meines Wissens nicht.
Grundsätzlich wird die ÖVP aus Ihrer Sicht Verhandlungen aufnehmen, wenn sie gefragt werden, ohne Vorbedingungen. Man hat ja in der Vergangenheit ausgeschlossen, dass Herbert Kickl beispielsweise Kanzler wird. Ist das jetzt tatsächlich gefallen?
Ich möchte noch mal einen Schritt da zurückgehen, warum es überhaupt so weit gekommen ist, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich für viele Menschen. Eigentlich ist Andreas Babler dafür verantwortlich, dass Kickl jetzt den Auftrag vom Bundespräsidenten bekommen hat. Das heißt, Babler hat den Weg für Kickl freigemacht und jetzt ist die Situation, wie sie ist. Ich war bis zum Schluss mit am Verhandlungstisch für eine mögliche Dreierkoalition. Koalition. Und ich möchte einfach schon auch kurz schildern, wie ich das empfunden habe, weil es hat über weite Strecken hat es ja durchaus sehr, sehr gute konstruktive Gespräche innerhalb aller drei Parteien gegeben. Wir haben auch viel außer Streit stellen können. Aber am Schluss hat einfach wirklich die Kompromissbereitschaft von Andreas Babler gefehlt. Und das ist das, was zu dieser Situation letztlich auch geführt hat. Das muss man schon dazu sagen.
Wenn wir dort bleiben, jetzt beschuldigen sich drei Parteien fast gegenseitig, schuld zu sein am Abbruch der Gespräche, beziehungsweise die Neos und eben die ÖVP sagen, ja, die SPÖ habe den Großteil der Schuld. Es wird immer sehr vage gesprochen von wenig Kompromissbereitschaft. Was war es denn tatsächlich aus Ihrer Sicht? Die Neos sind ausgestiegen, gut, aber warum, an welchem Punkt, um konkret zu bleiben, hat sich's dann gespießt? Warum hat man mit der SPÖ nicht weitermachen können? Ganz konkret bitte.
Ich glaube, man muss das schon klar festhalten. Eigentlich, wir sind da mit den Neos, das ist sozusagen eine Sprache, die hier gesprochen wird, wer denn wirklich aus der Sicht von zwei Parteien sozusagen dafür verantwortlich ist, dass es letzten Endes gescheitert wird. Und beide Parteien, sowohl die Neos als auch wir als Volkspartei sagen, es ist Andreas Babler gewesen und sozusagen gar nicht die gesamte SPÖ, weil wir sind da auch zum Teil verschiedenen Teilen auch der Sozialdemokratie gegenüber gesessen. Aber letzten Endes war es aus meiner Sicht, und ich unterstreiche auch das, was die Neos auch hier sozusagen auch öffentlich kundgetan haben, auch mit den verschiedensten Punkten, das kann man unterstreichen und ich sehe das genauso. Es war aus meiner Sicht Andreas Babler, der sich mit einer sehr rückwärtsgewandten Politik in vielen Fragen dann nicht kompromissfähig und kompromissbereit gezeigt hat, warum auch immer. Und das bedarf es aber gerade in einer Dreierkonstellation und gerade auch in einer Sicht, wo man sich auf politischem Neuland befindet, ist es notwendig, aufeinander zuzugehen. Wir haben das immer wieder auch gezeigt und getan. Ich habe mich persönlich immer bemüht, hier auch als Mediator zu wirken, nach Kompromissvorschlägen auch zu suchen, diese auch einzubringen. Bei vielen Punkten in den Gruppen ist es gelungen, aber am Schluss dann eben nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Man hat ein bisschen das Gefühl, die Situation stellt sich ähnlich dar aus Sicht der ÖVP wie Niederösterreich. Damals auch dort hat die Landeshauptfrau Mikl-Leitner gesagt, mit der SPÖ kann ich nicht. Jetzt heißt es ähnlich, wir können mit der SPÖ nicht, weil die SPÖ nicht will. Da gehen ja die Argumente auseinander. Ist die ÖVP ein bisschen in Geiselhaft der SPÖ und treibt die SPÖ da quasi immer die ÖVP in die Arme der FPÖ?
Ich sehe das genau umgekehrt. Ja. Ich meine, wir haben alles versucht, um diese Dreierkonstellation zusammenzubringen. Karl Nehammer hat den Auftrag bekommen vom Bundespräsidenten. Wir haben dann über Wochen lang verhandelt und Karl Nehammer hat ja seine ganze politische, sozusagen ganzes politisches Gewicht auch hineingelegt. Wie wir wissen, er ist ja dann auch zurückgetreten von seinen Ämtern. Das heißt, das haben wir ja nicht nur versucht oder probiert oder es waren auch keine Scheingespräche, sondern es war unsere ehrliche, aufrichtige Absicht, diese Dreierkoalition zustande zu bringen. Nur am Ende des Tages braucht es Bewegung, ja, und zwar von allen Seiten, nicht nur von einer oder zwei, sondern von drei. Und diese Bewegung hat es bei Andreas Babler nicht gegeben und daher sage ich, Babler hat Kickl den Weg geebnet.
Sie sprechen den ehemaligen Kanzler an oder bald ehemaligen Kanzler Nehammer. Sie haben gesagt, er ist zurückgetreten, hat gesagt, mit ihm wird es keinen Kanzler Kickl geben. Das haben sehr viele in der ÖVP gesagt. Wie erklären Sie vielen auch ÖVP-Wählern, die vielleicht auch die ÖVP gewählt haben, gerade mit diesem Argument Kickl zu verhindern, dass jetzt dieser doch große Schwenk kommt, dass man Kickl vielleicht doch zum Kanzler macht als Juniorpartner? Wie erklären Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern?
Also nochmal gesagt, wir wollten klar und eindeutig etwas anderes und haben ganz, ganz viele Stunden und unser Herzblut auch dafür eingesetzt, dass diese Konstellation zwischen uns, der Sozialdemokratie und den Neos, auch etwas wird. Andreas Babler hat am Schluss sich nicht überwinden können, einer Kompromisslösung hier zuzustimmen oder diese auch mitzutragen. Und das ist der Grund dafür, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Es gibt aber auch eine Gesamtverantwortung für die Republik und für den Staat und vor allem auch für die Menschen in Österreich. Und natürlich ist es so, wenn jetzt eine andere Partei, in dem Sinn die stimmenstärkste Partei, mit Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag erhält, dann gilt es erstens einmal, muss die FPÖ entscheiden, wie sie mit dem umgeht. Und wenn sie, so wie Kickl jetzt inhaltlich angekündigt hat, dann auf uns zugehen, dann wird unser Parteiobmann auch darauf antworten.
Noch ganz kurz auch zu Ihnen persönlich. Momentan hat man das Gefühl, dass einige in der ÖVP auch ihre politische Karriere beenden. Susanne Raab hat gerade beschlossen, auch nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Caroline Edtstadler ist quasi für die Bundespolitik ausgestiegen. Auch Alexander Schallenberg hat gesagt, er wird nicht Teil einer Regierung sein, die Herbert Kickl anführt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie werden auch immer wieder als oder wurden auch in der Vergangenheit schon als Ministerkandidat beispielsweise gehandelt. Wären Sie Teil oder wären Sie bereit, Teil zu sein einer Regierung, der Herbert Kickl quasi vorsteht?
Die Volkspartei ist nach wie vor eine stark verankerte Partei, nicht nur hier im Parlament, sondern vor allem auch in den Ländern und in den Gemeinden. Und daher gilt es natürlich auch, dass wir unsere Verantwortung auch wahrnehmen. Und wenn jemand sagt, er will einer künftigen Regierung aus welchen Gründen auch immer nicht mehr angehören, dann sind das persönliche Entscheidungen, die zu akzeptieren sind. Ich wurde von meinem Wahlkreis, von den Wählerinnen und Wählern wieder bestätigt. Ich bin mittlerweile 22 Jahre Abgeordneter und darf jetzt einige Jahre auch Klubobmann der Volkspartei sein. Ich übe diese Funktion sehr, sehr gerne aus und mir ist es jetzt wichtig, dass wir im Sinne der Bevölkerung, der österreichischen Bevölkerung, dass hier auch eine tragfähige Regierung zustande kommt.
Das heißt, Sie schließen es grundsätzlich nicht aus. Ich möchte Ihnen noch ein Video zeigen, ganz zum Schluss mal ein bisschen was anders machen als üblicherweise. Vielleicht schauen wir es uns kurz gemeinsam an.
Wenn man sich von rechtsextremen Gruppierungen wie von den Identitären überhaupt nicht distanziert und sagt, das ist eine rechte NGO, wenn man plakatiert, euer Wille geschehe. Also das sind alles Ausdrucksarten. Oder wenn man die Salzburger Festspiele als Inzuchtpartie bezeichnet, dann muss man ganz ehrlich sagen, so ein Mensch kann und darf nicht Bundeskanzler der Republik Österreich werden.
Das haben Sie gesagt vor nicht allzu langer Zeit, ähnlich wie viele andere ÖVP-Politiker und Politikerinnen. Was macht das in puncto Glaubwürdigkeit?
Das ist natürlich für uns eine Herausforderung, das ist keine Frage, aber der Wähler hat so entschieden, das muss man auch sagen. Wir wollten eindeutig einen anderen Weg gehen, wir wollten eine andere Konstellation, die ist leider nicht zustande gekommen und ich möchte es nochmal betonen, Babler hat den Weg für Herbert Kickl geebnet, weil er sich am Ende des Tages nicht durchringen konnte, hier einen Kompromiss auch zuzustimmen. Das ist die Situation, die wir vorfinden. Natürlich geht es hier um Vertrauensaufbau. Es geht darum, dass wenn man hier in Gespräche eintritt, sozusagen hier auch irgendwie vom Grund aus wieder auch eine Gesprächsbasis aufbauen muss. Das ist ganz klar. Aber Sie spielen ja auch nicht vor, was Herbert Kickl alles auch über andere Personen gesagt hat. Aber natürlich gilt es hier, das Vertrauen, sollte es soweit kommen, wiederherzustellen.
Weil Sie gesagt haben, auch Herbert Kickl hat vieles über ÖVP-Politiker, beispielsweise Politikerinnen, gesagt, das nicht sehr nett war in den letzten Jahren. Wie schwierig wird es quasi? Grundsätzlich mahnen alle sehr zur Eile. Es ist schon höchste Zeit, man hat schon viel Zeit verloren. 100 Tage nach der Wahl noch immer keine Regierung. Wie schwierig wird es mit der FPÖ quasi so ein Vertrauensverhältnis herzustellen, das man ja am Ende des Tages braucht in einer Regierung?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich meine, wir machen uns ja das auch nicht leicht. Das ist ja für uns als Vertreter, als Spitzenvertreter der Volkspartei auch eine wirklich schwierige und eine herausfordernde Situation. Ich meine, wir haben am Samstagabend, ist unser Parteiobmann zurückgetreten, unser Bundeskanzler gesagt, er stellt auch das Amt zur Verfügung. Das macht ja etwas auch in einer Partei. Aber die Volkspartei, wir sind so, wie wir sind. Wir sind immer auch dafür zu haben, dass es in einem Land gut weitergeht, dass wir auch für die Menschen da sind. Wir nehmen es auch ernst, dass uns 1,3 Millionen Menschen auch gewählt haben bei der vergangenen Nationalratswahl. Das alles darf man nicht einfach zur Seite schieben, sondern man muss sagen, das ist auch eine Verantwortung, die wir haben. Ist das leicht? Nein, ist es nicht. Bedarf es dieser Verantwortung, dass wir die auch tragen? Ja, das sehen wir.
Herr Klubobmann, vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Und August Wöginger ist da nicht die einzige Stimme aus der ÖVP, die da jetzt etwas zurückgerudert ist und hier die Stimme gegenüber der FPÖ und auch Kickl gemäßigt hat.
Ganz genau, so ist es wiederum. Andere bleiben bei genau dem, was sie schon vor der Wahl oder schon seit längerem sagen, nämlich mit Kickl und der FPÖ ist in dieser Verfassung kein Staat zu machen. Einer von jenen ist unser nächster Gast hier in der Sendung, Franz Fischler, ehemaliger EU-Landwirtschaftskommissar der ÖVP und uns jetzt live zugeschaltet. Herr Fischler, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen.
Also ich war europäischer Kommissar, nicht Kommissar der ÖVP, möchte ich schon klarstellen. Ja. Aber schönen guten Abend.
Herr Fischler, wir würden gerne anfangen gleich mit der ersten Frage und die dreht sich darum, was Sie heute bereits gesagt haben und zwar auf Ö1. Sie blicken nämlich einem Kanzler Kickl mit großer Sorge entgegen. Warum? Vielleicht können Sie da noch einmal Ihre Bedenken offenlegen.
Naja, zum einen haben wir ja in der Zwischenzeit, das habe ich damals, wie ich am Nachmittag dieses Interview gegeben habe, noch nicht gewusst, wie der Herbert Kickl auftreten wird nach der Präsidiumssitzung seiner Partei. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Eindruck ist, dass er da ziemlich hochmütig aufgetreten ist und eigentlich so tut, als ob er der ÖVP die Bedingungen diktieren könnte, zu denen die ÖVP sich als Juniorpartner einzufinden hat. Also das finde ich schon für den Start einer gemeinsamen Regierung eine ziemliche Ansage. Die Frage ist, wie das weitergehen wird, wird er sich mäßigen. Die zweite Frage, das ist vor allem die europäische und die internationale Frage. Also erstens einmal muss man wissen, dass ja nach wie vor in Brüssel viele Entscheidungen, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch wenn es um die Finanzierung zum Beispiel der EU geht, nur einstimmig gefällt werden können. Und das bedeutet dann, dass ein Bundeskanzler Kickl sozusagen ganz Europa blockieren kann, wenn er nicht bereit ist, auf die Vorstellungen der anderen Staaten in der Europäischen Union einzugehen. Und das ist das, was man eigentlich, glaube ich jedenfalls, in Brüssel sehr mit Sorge wahrnimmt. Das nächste ist, dass es also Schwierigkeiten gibt, wenn man die Ansagen, die in der Vergangenheit von den Freiheitlichen gemacht worden sind, wenn man die ernst nimmt. Zum Beispiel, was ich als das Gravierendste sehe, dass man sagt, das Recht hat der Politik zu folgen. Das heißt, genau genommen, man stellt den Rechtsstaat in Frage. Und da könnte ich jetzt noch ziemlich einige Zeit fortfahren, was da alles schon gelaufen ist. Und das ist dasjenige, warum sich viele Menschen innerhalb und außerhalb Österreichs große Sorgen machen, dass das mit Herrn Kickl gut gehen kann. Und die Frage, ob sozusagen die ÖVP in dieser Regierung gewissermaßen das Korrektiv sein kann und Herrn Kickl daran immer wieder erinnert, was er also möglicherweise in den Verhandlungen jetzt dann zusagen wird, das ist also auch eine offene Frage, ob das gelingt. Da hat die ÖVP selber, glaube ich, durch ihr Verhalten in den letzten Tagen dazu beigetragen, dass das Vertrauen, dass das gelingen könnte, nicht mehr so groß ist, wie es vielleicht vorher war.
Ja, aber das heißt, Sie sind nach wie vor Mitglied der ÖVP. Sie haben schon angekündigt, dass wenn es zu einer Regierung kommt, dass Sie da möglicherweise darüber nachdenken, auch Ihre Mitgliedschaft ruhen zu stellen, wenn ich es richtig verstehe. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich täusche.
Ja, ja, das ist richtig.
Ja, ja. Und jetzt stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, also es ist eine große Gefahr, es bereitet Ihnen große Sorge, wenn die FPÖ also den Bundeskanzler stellt mit Herbert Kickl. Sind Sie da allein mit dieser Position in der ÖVP? Gibt es da andere, die das auch so sehen und die da auch mit großer Sorge die aktuellen Entwicklungen beobachten und also auch der Meinung sind, dass die ÖVP nicht Herbert Kickl zum Kanzler machen soll?
Ich habe keine Umfrage in der ÖVP veranstaltet.
Aber Sie reden ja mit vielen Menschen, nehme ich an. Ja, was sagen die?
Quantitativ kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber ich kriege zurzeit viele Anrufe, viele E-Mails, wo die Leute die Sorgen, die ich habe, mit mir teilen und der gleichen Meinung sind. Das ist ganz offenkundig.
Sie haben vorhin schon angesprochen, auch das Statement heute von Herbert Kickl. Wir haben da jetzt einen Ausschnitt auch noch vorbereitet von Herbert Kickl, wo er eben auch sagt, dass er einige Warnungen bekommen hätte aus seinem Umfeld. Und zwar Warnungen, mit der ÖVP gemeinsam in eine Regierung, in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Wir spielen das jetzt kurz an.
Aber es waren auch viele warnende Stimmen dabei. Das waren besorgte Bürger, die es gut mit Österreich meinen und die sich fragen und die mich fragen, ob man denn dieser ÖVP überhaupt vertrauen kann. Und ich spreche das ganz offen aus. Viele haben mir gesagt, Achtung, Vorsicht, die meinen es sicher nicht ehrlich. Die spielen ein falsches Spiel. Die haben das Ziel, euch ausrutschen zu lassen.
Herr Fischler, die FPÖ sagt, sie ist gewarnt worden auch von Wählerinnen und Wählern vor der ÖVP. Die ÖVP hat in den letzten Monaten die Budgetsituation falsch angegeben. Österreich steht viel schlechter da als bisher bekannt. Es wurde ganz, ganz schlecht geredet über Herbert Kickl, immer wieder gesagt, er ist eine große Gefahr. Jetzt sagt die ÖVP zumindest auf offizieller Seite, naja, wir verhandeln mit Herbert Kickl. Frage an Sie, wie vertrauenswürdig ist das tatsächlich? Wie sehr ist die ÖVP da glaubwürdig, wenn sie da jetzt umschwenkt? Und vor allem, besteht da die Gefahr, dass es die ÖVP zerreißt, weil es halt doch auch viele gibt in der Partei, die diesen Kurs, die diese 180-Grad-Wende nicht mittragen wollen?
Also eines ist, glaube ich, ganz offenkundig. Ja, die Glaubwürdigkeit der ÖVP beziehungsweise der ÖVP-Funktionäre hat in den letzten Tagen ziemlich stark gelitten. Das ist eine Realität. Aber ich glaube, man muss auf der anderen Seite auch fragen, meint es eigentlich der Herr Kickl ehrlich, wenn er sich schon in der ersten Stunde, bevor überhaupt Verhandlungen beginnen, sich hinstellt und also glaubt, er kann der ÖVP diktieren, wie sie sich zu verhalten hat.
Aber die andere Frage ist natürlich, in welcher Verhandlungsposition ist denn die ÖVP jetzt? Denn Neuwahlen wäre auch für die ÖVP wahrscheinlich in der jetzigen Situation nicht wirklich gut. Zumindest zeigen das aktuelle Umfragen, die da vor allem Herbert Kickl einen noch größeren Wahlerfolg hier voraussagen würden und ihn bei etwa 37% sehen. Und eine andere Option wäre natürlich schon auch noch eine Minderheitsregierung. Das hat zumindest auch noch der ÖVPler Lukas Mandl heute in einem Interview gesagt. Wie würden Sie denn zu einer solchen Möglichkeit stehen, Minderheitsregierung ÖVP?
Also zunächst glaube ich tatsächlich, dass das die Krux ist, mit der die ÖVP in irgendeiner Weise zu Rande kommen muss. Wie das gehen kann, das ist unklar. Es ist zurzeit ja auch nicht erkennbar, dass es neue Ideen, neue vertrauensbildende Maßnahmen gibt. Das ist offen. Aber auf der anderen Seite, das, was der Lukas Mandl hier vorschlägt mit einer Minderheitsregierung, also da frage ich mich, wie das gehen soll. Weil das Wichtigste, was eine Minderheitsregierung auch braucht, ist, dass sie vom Parlament geduldet wird. Und ich denke nicht, dass der Herr Kickl eine Minderheitsregierung duldet, sondern wenn, dann sagt er eben, was er ohne dich schon gesagt hat, wir gehen in Neuwahlen.
Dann sagen wir vielen herzlichen Dank, Franz Fischler, für die Zeit und für Ihre Einschätzungen.
Ja, danke auch und schönen Abend.
Ihnen auch.
Vielen Dank, danke, auf Wiedersehen. Ja, bei uns im Studio wird es dann gleich ein bisschen hitziger zugehen, auf jeden Fall, nämlich bei unserem Duell des Tages.
Ja, und hier diskutieren dann gleich der SPÖ-nahe Unternehmer Bernd Hinteregger und die Herausgeberin des rechtskonservativen Mediums Express, Eva Schütz.
Gleich nach einer kurzen Pause, bleiben Sie dran.
Und zurück hier bei unserer ersten Sendung nach der Pause, nach den Ferien, und zwar hier im neuen Jahr 2025 zu Beide Seiten live.
Ja, und wir haben natürlich auch heute wieder ein Duell. Wir werden uns natürlich auch heute wieder beide Seiten ansehen beim aktuellen Thema der Stunde, selbstverständlich, und zwar den Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP, die da vor wenigen Augenblicken von Herbert Kickl auch angekündigt wurden. Und dazu begrüßen wir unsere beiden Gäste hier bei uns im Studio. Eva Schütz, Unternehmerin und Herausgeberin des Express. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Bernd Hinteregger, Unternehmer und für die SPÖ im Verhandlungsteam auch gewesen jetzt bei den Regierungsverhandlungen. Und Herr Hinteregger, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind Sie auch gehandelt worden als Ministerkandidat sogar für die SPÖ.
Also schönen guten Abend, das war natürlich jetzt ganz ein toller Einstieg. Also es gibt immer viele Spekulationen. Ist natürlich schön, wenn man für vieles vorgesehen wird, aber das war im Bereich der Spekulationen. Nachdem es jetzt eh alles anders ist, lassen wir es genau auch dort.
Also herzlich willkommen auf jeden Fall auch an Sie hier
bei uns. Dankeschön.
Herzlich willkommen. Wir sprechen jetzt jedenfalls über den möglichen zukünftigen Bundeskanzler Herbert Kickl, und das wäre dann tatsächlich der erste FPÖ-Bundeskanzler, den wir hier in Österreich erleben würden. Ist das jetzt ein längst fälliger Neustart für Österreich, so wie das ja einige sehen und vor allem die FPÖ-Wähler und Wählerinnen sehen? Oder ist das vielleicht der Anfang vom Ende?
Also für mich ist das absolut kein Neustart, und dass ich natürlich nicht begeistert bin, ist auch ganz klar. Also ich habe ein sehr enges Verhältnis mit dem Kärntner Landeshauptmann, ein sehr guter Freund, und deshalb war ich auch im Regierungsverhandlungsteam im Bereich Tourismus, und da ist es ja eigentlich relativ gut zugegangen. Also zu Beginn war es ein bisschen holprig, aber dann hat das eigentlich relativ gut funktioniert, und ich habe natürlich ganz andere Vorstellungen gehabt, wie sich die Zukunft Österreich entwickelt wird, aber es kommt erstens anders, als man denkt, und jetzt müssen wir halt der Sache ins Auge schauen. Ich sage aber auch ganz klar, klar, diese Verhandlungen, die jetzt da angedeutet werden zwischen ÖVP und FPÖ, sollen vielleicht aufs Erste leicht klingen. Ich glaube aber, dass das alles andere als leicht wird. Es gibt ja noch viele Themen, auf die wir heute kommen werden. Ich bin nicht begeistert. Ich bin auch, ganz ehrlich, ich sage 50-50 ist die Chance, dass das zustande kommt. Wohlwissend, dass die ÖVP in einer ganz schwierigen Situation ist. Wo soll sie hin? Sie kann jetzt Ja sagen oder in Neuwahl gehen und dort dann bei 17, 18 oder 19% sich finden. Aber noch ist nichts ausgemacht und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es doch noch anders kommt.
Frau Schütz, Herbert Kickl als Kanzler der Republik Österreich, ein Neustart oder der Anfang vom Ende?
Naja, vor allem ist es die Partei, die die Wahlen gewonnen hat. Und die FPÖ hat eben gewonnen, das kann man jetzt mögen oder nicht. Und insofern entspricht es natürlich schon dem Wählerwillen oder zumindest der breitesten möglichen Mehrheit, eine Koalition aus FPÖ und ÖVP zu machen. Jetzt kann man sagen, es ist ganz schrecklich. Früher war es umgekehrt. Früher war die ÖVP vorne und jetzt ist es die FPÖ. Aber die ÖVP hat auch leider mit -11% diese Wahl relativ doch eindeutig verloren. Das ist ja nicht ganz knapp, sondern es ist schon... sind schon 3% dazwischen. Ein Neustart insofern vielleicht, dass es eine neue Regierungsform ist, die wir in Österreich noch nicht hatten. Und wir werden sehen, wie das funktioniert. Zu den Verhandlungen wird sicher einiges zu lösen geben. Natürlich sind die Programme deutlich deckungsgleicher, als es zwischen einer ÖVP und einer sehr, sehr links gerückten SPÖ war. Das muss man auch sehen. Die SPÖ ist ja sehr, unter Andreas Babler, sehr massiv nach links gerückt, hat auch Forderungen gehabt, die von Seiten der ÖVP und der NEOS halt einfach nicht erfüllbar wären, die aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll gewesen wären. Also man versucht halt hier jetzt eine Koalition mit der möglichst größten Mehrheit zu bilden. Das ist eigentlich ein relativ normaler Vorgang nach Wahlen. Normal beauftragt man halt den Ersten mit der Regierungsbildung und dann versucht man halt sozusagen zwischen Ersten und Zweiten eine Regierung zu bilden, die die breitestmögliche Mehrheit hat. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Ungewöhnliches.
Aber wie man auf gut Wienerisch auch sagt, Akmade Wiesen ist es dennoch nicht, diese Verhandlungen. Zumindest gibt es auch immer wieder Bedenken von Experten und Expertinnen, die sagen, na schauen wir mal, ob sich die wirklich einigen können und ob die ÖVP tatsächlich so zurückstecken wird, einer Koalition mit der FPÖ.
ÖVP hat zurzeit relativ wenig Möglichkeiten. Also zumindest mit Christian Stocker wird wahrscheinlich niemand wirklich in Neuwahlen gehen wollen. Ich glaube auch Christian Stocker selbst will wahrscheinlich nicht unbedingt ein Spitzenkandidat bei Neuwahlen sein. Aber die finanziellen Ressourcen von SPÖ und ÖVP sind mehr oder weniger aufgebraucht. Auch da wäre wieder das Szenario so, dass die FPÖ, die steht ja gleich, glaube ich, jetzt gerade bei 35-36% in den Umfragen deutlich mehr gewinnen würde. Also auch Neuwahlen schwierig.
Frau Schütz, Sie sagen, die FPÖ ist der Sieger oder die Siegerin der letzten Nationalratswahl, das ist unbestritten. Gleichzeitig, und das ist natürlich schon ein sehr spannender Aspekt, ist Herbert Kickl der große Verlierer, wenn es nämlich um die Vertrauensfrage geht. Es gibt keinen Politiker in Österreich, dem weniger vertraut wird. Wir können uns das auch nochmal genau ansehen und eine aktuelle Erhebung hier ansehen. Der Saldo hier aus Habe Vertrauen und Habe kein Vertrauen liegt bei Herbert Kickl bei -42%. Das ist also der Tiefstwert von allen abgefragten Politikerinnen. Ich glaube, Wolfgang Sobotka, der ehemalige Nationalratspräsident der ÖVP, hat es eine Zeit lang geschafft, diesen Wert noch zu unterbieten. Ansonsten das Vertrauen in Herbert Kickl, obwohl er mit der FPÖ so viele Stimmen gewonnen hat, offenbar sehr gering. Herr Hinteregger, ist das auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass Herbert Kickl einfach die Spaltung des Landes nicht beenden wird können, sondern möglicherweise noch vertieft? Wie schätzen Sie das ein?
Na, schauen Sie, Herr Kickl hat natürlich in den letzten Jahren schon Aussagen gemacht, die man nicht einfach so jetzt wegwischen kann und sagen, es ist alles vorbei. Ist natürlich auch spannend, der Move von der ÖVP. Christian Stocker hat dann am 15. Dezember gesagt, Herr Kickl, Sie braucht hier im Parlament, ihr braucht in Österreich niemand, jetzt ist wieder alles eitle Wonne. Und das darf man nicht einfach so wegwischen. Da sind ja wirklich Aussagen gemacht. Wir sind ja Teil der Europäischen Union. Ich bin ein in der Europäer auch sagen, dass dort auch nicht immer alles perfekt läuft. Gar keine Frage. Aber ich glaube, die Industrie hat ja ganz stark von Anfang an gebocht, dass es eine schwarz-blaue oder blau-schwarze Regierung gibt. Und ich glaube, die werden jetzt dann schauen, wenn wir auf einmal in diesem Eck sind mit Orban und Co., ob das dann so gut ist für den Wirtschaftsstandort Österreich, das weiß ich nicht. Das möchte ich eventuell gerne bezweifeln. Denn es ist natürlich so, die Programme von ÖVP und FPÖ sind im Wirtschaftsbereich deckungsgleich. Da ist auch vieles drin, sage ich auch ganz offen und ehrlich, was sicherlich gut ist, was der Standort braucht. Wir brauchen Reformen. Wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Es geht uns allen nicht gut. Es gibt keinen Bereich, wo man sagen kann, hurra, es ist jubilierend toll. Es ist die Industrie in einem enormen Wettbewerb. Wir sind mehr oder minder fast nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben ein großes Problem, dass unser Partner in Deutschland, aber trotz allem darf man die Person Herbert Kickl nicht außer Acht lassen. Er hatte Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen, wo ich sage, ob das das Beste für Österreich Österreich ist. Wir sind ein Tourismusland, wir sind ein Hochkulturland. Ob ich dann da vom Herbert Kickl repräsentiert werden möchte, und vor allem, wir wissen ja, in vielen Bereichen in der EU ist Einstimmigkeit, da wird uns dann zukünftig ein möglicher Bundeskanzler Herbert Kickl, ich weiß ja nicht, wie er sich zukünftig dann betiteln wird, Bundeskanzler, Volkskanzler, das werden wir noch sehen. Also ob das so eine tolle Entwicklung ist, keine Frage, er hat die Wahl gewonnen, er hat viele Themen angesprochen, die man ganz genau hinschauen muss und auch lösen muss. Aber ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, das bezweifle ich zutiefst.
Bleiben wir vielleicht gleich auch bei dem Thema, was Sie jetzt gerade angefangen oder begonnen haben, nämlich mit dem Ruf Österreichs nach außen hin, beziehungsweise auch international. Und da gibt es ja jetzt auch einige Politiker und Politikerinnen, vor allem auch in Deutschland, die sich bereits zu Wort gemeldet haben und die hier auch sagen, naja, diese Nähe Kickls zu Russland könnte da vor allem ein Problem werden. Zum Beispiel nämlich dahingehend, dass es dann Überlegungen geben könnte, dass es keine beziehungsweise auch nur eine sehr eingeschränkte Geheimdienstzusammenarbeit dann mit Österreich geben könnte. Vielleicht um ein konkretes Beispiel zu nennen, Taylor Swift-Konzert, kann das dann vielleicht auch nicht mehr vereitelt werden, weil eben dann keine Hinweise mehr aus Deutschland kommen. Gibt es da Bedenken,
die berechtigt sind? Taylor Swift-Konzert wird dann hoffentlich nicht mehr angegriffen, weil man diese islamischen oder radikal-islamischen Strömungen schon im Vorfeld nicht mehr zugelassen hat. Aber um auf die Wirtschaftsbedingungen zurückzukommen, also die Wirtschaft lebt ja von Rahmenbedingungen, denn die ein bisschen konkreter sind, als ob Herbert Kickl jetzt mit dem Herrn Orban gut ist oder nicht. Da geht es um die Lohnabschlüsse, es geht vor allem um die Energie, Kosten, die zurzeit so hoch sind, dass die Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Es geht um die Lohnnebenkosten etc. Ja, daraus lukriert sich ein Wirtschaftsprogramm, das Österreich als Standard wieder attraktiv macht. Ob jetzt die Frau Meloni wird den Herrn Kickl vielleicht mögen und die Niederländer werden den Herrn Kickl vielleicht auch ganz großartig finden, die Polen werden ihn auch super finden und dann wird es andere geben, die finden ihn weniger toll. Ob jetzt die Sozialisten, die ja selber schon sehr rechts sind, in Schweden den Herrn Kickl mögen oder nicht, das weiß ich nicht, das wird man alles sehen. Aber ich glaube nicht, dass der Wirtschaftsstandort Österreich ist an konkreten Rahmenbedingungen zu messen und nicht, ob man Herbert Kickl mag oder nicht. Also insofern sehe ich hier deutlich mehr Gefahr von Andreas Babler ausgehend, der gerne eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn ausgeben möchte, als ob der Herbert Kickl jetzt mit dem Herrn Orban, der übrigens ja auch den EU-Ratsvorsitz zumindest gemeistert hat, ohne dass Europa größeren Schaden genommen hat, viel redet oder wenig.
Um die Frage aber nochmal zu wiederholen, auch kann Herbert Kickl mit so einem geringen Vertrauen in der österreichischen Bevölkerung das Land einen? Kann er da etwas der Vertreter ganz Österreichs auch werden? Ist das eine Rolle, in die er hineinwachsen kann?
Die stärkste Partei war die FPÖ mit dem Spitzenkandidaten Herbert Kickl. Es ist jetzt ja nicht so, dass die Leute die FPÖ gewählt haben,
sind sie drauf gekommen,
aber Herbert Kickl habe ich auch gewählt.
Nicht? Besser Oppositionsarbeit für die FPÖ. Wir wollen eigentlich die FPÖ als starke Opposition vielleicht auch sehen. Das ist auch ein beliebtes Motiv.
Ich weiß nicht, ob das Wahlmotiv Nummer 1 war, wenn ich die FPÖ wähle, dass es eine starke Opposition ist, sondern die Partei, die ich wähle, möchte ich eigentlich, dass sie gewinnen. Ja, das Vertrauen Herbert Kickl ist nicht groß, trotzdem hat die FPÖ mit Herbert Kickl als Spitzenkandidat gewonnen. Also es wäre anders, wenn man sagt, es war ein anderer Spitzenkandidat und dann kommt auf einmal Herbert Kickl an die Spitze der FPÖ und es ist alles anders. Aber die Leute haben ja gewusst, wie sie die FPÖ gewählt haben. Sie bekommen dann, wenn er gewinnen sollte, einen Herbert Kickl als Kanzler.
Schauen wir uns vielleicht ganz kurz auch die ÖVP etwas genauer an und diese 180-Grad-Wende, die sie da vollzogen hat in den letzten Tagen. Und zwar gibt es da auch einen Ausschnitt von Christian Stocker, der eben jetzt der neue ÖVP-Parteichef ist. Der hat nämlich noch so geklungen vor wenigen Wochen.
Man darf sich auch nicht wundern, wenn man 5 Jahre lang alle anderen als Diktatoren, Systemparteien, Volksverräter beschimpft, dass es wenig Partner gibt für eine Regierungsbildung. Wir haben es vor der Wahl gesagt, dass der Bundeskanzler, und er hat das ganz deutlich gesagt, mit Herbert Kickl keine Koalition bilden wird. Das gilt für die Volkspartei. Das war gestern so, das ist heute so, das wird auch morgen so sein. Es ist nicht nur so, dass sie in diesem Haus niemand will. Es ist auch so, dass sie in dieser Republik niemand braucht.
Außer eben jetzt vielleicht doch die ÖVP und Christian Stocker, beziehungsweise was gestern so, heute so, morgen so und übermorgen ist jetzt auf einmal anders. Wie glaubwürdig ist das?
Ja, nicht sehr glaubwürdig, muss man ehrlicherweise sagen. Wer vielleicht auch Christian Stocker nicht unbedingt natürlich die einfachste Rolle hatte, war das Sprachrohr von Karl Nehammer bis jetzt und hat natürlich auch diese Position zu vertreten gehabt als Generalsekretär. Jetzt muss er da eine 180-Grad-Wendung hinnehmen. Ist sicher auch für ihn nicht besonders angenehm, sich da hinzustellen und 3 Tage danach genau das Gegenteil zu sagen, wie von dem 3 Tage davor. Es gibt halt zurzeit für die ÖVP schlicht keine andere Möglichkeit mehr und es gibt eigentlich auch für Österreich keine andere Möglichkeit mehr, als eine solche Koalition zu bilden. Das bleibt halt außer Neuwahlen und ich glaube, das möchte jetzt auch niemand unbedingt. Gibt es keine andere Möglichkeit mehr an diese Träumereien von irgendwelchen Minderheitsregierungen oder dass die SPÖ doch den Herrn Babler jetzt absetzen möge bitte und jemand Vernünftigeren dort reinsetzen. Also ich glaube, der Andreas Babler hat ja eh bei Puls 4 gestern mit großer Überzeugung gesagt, dass er nicht vorhat, aufgrund der anhaltenden Erfolge, die er verbuchen kann, auch nur einen Millimeter irgendwo hinzugehen. Also das wird einfach nicht passieren. Also es gibt für Österreich zurzeit keine andere Möglichkeit als genau diese Regierungsform.
Über den Zustand der SPÖ und über Andreas Babler unterhalten wir uns gleich noch. Zuvor noch die Frage an Sie, wir sind auch ganz gut vernetzt. Sie haben auch ganz gute Kontakte, glaube ich, zur ÖVP. Haben Sie da das Gefühl, dass die aktuelle Situation auch das Potenzial hat, die ÖVP zu zerreißen?
Dass ja, es einfach zwei Flügel gibt? Nein, also sicher, wenn das jetzt nicht wieder nicht funktionieren sollte mit diesen Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ und das, nicht jeder in der ÖVP möchte eine Koalition mit der FPÖ, dann gibt es wieder Menschen, die wollen eine Koalition mit der FPÖ, aber nicht unter Herbert Kickl. Das wird sich halt die FPÖ vermutlich nicht sagen lassen von der ÖVP. Andere wollen gar keine Koalition mit der ÖVP, mit der FPÖ. Andere wollen eine andere SPÖ. Also da gibt es durchaus verschiedene Meinungen, aber es ist halt lauter Gedankenspielerei und nicht so realistisch.
Jetzt gibt es ja immer wieder auch den Vorwurf genau gegen die SPÖ, nämlich von Seiten der ÖVP, aber auch immer von den Neos hat man das gehört. Babler bzw. die SPÖ ist an allem schuld, dass das Ganze geplatzt ist und dass es eben nicht zu einer Einigung gekommen ist. Ganz konkret hat hier auch August Würginger diesbezüglich etwas gesagt, das schauen wir uns kurz gemeinsam an.
Eigentlich ist Andreas Babler dafür verantwortlich, dass Kickl jetzt den Auftrag vom Bundespräsidenten bekommen hat. Das heißt, Babler hat den Weg für Kickl freigemacht.
Herr Hinteregger, Sie sind mitgesessen am Verhandlungstisch jetzt bei diesen Koalitionsverhandlungen. Entspricht das den Tatsachen, dass die SPÖ hier tatsächlich offenbar nicht paktfähig war für die Neos, für die ÖVP und dadurch jetzt eben diese Situation überhaupt entstanden ist?
Ja, dazu muss ich sagen, ich war im Cluster Tourismus, jetzt nicht in einer Steuerungsgruppe. Bei uns ist es ja am Ende des Tages sehr harmonisch zugegangen im Tourismusbereich. Aber ich finde diese Aussage auch sehr spannend. Jetzt hat man fast 100 Tage verhandelt und dann gibt man einer Person die Schuld, nur er ist ganz alleine schuld. Wäre es wirklich tatsächlich so gewesen, hätten ja auch andere Verhandler der SPÖ das gemerkt und dann hätten wir reagieren können. Warum hat es keine gemeinsame Aussprache beim Herrn Bundespräsident gegeben, der immer wieder informiert worden ist? Man hat ja gemeinsame Pressekonferenzen gesehen, wo es geheißen hat, naja, wir sind eher auf einem Weg. Wir sagen zwar nicht, was wir erreicht haben, aber wir sind eher auf einem Weg und das wird schon werden. Also ich glaube, das ist jetzt fast ein bisschen zu einfach und ich möchte jetzt auch nicht eine Person rausnehmen, weil wenn drei verhandeln und man bringt da nichts zusammen und dann ist nur einer schuld, ist fast ein bisschen einfach. Aber ich glaube, wenn es wirklich mit einer einzelnen Person ein Problem gegeben hat, dann hätte man das müssen viel intensiver ansprechen. Und dann hätte man da müssen Lösungen suchen. Jetzt herzugehen und sagen, er ist der alleinige Schuldige, das möchte ich so nicht stehen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte unbedingt diese Dreierkoalition. Ich wäre jemand gewesen, der von diesen Dreien wirklich was erwartet hat, auch wohl wissend, dass deren das letzte Chance ist. Weil eins ist klar, die hätten ganz stark den Herrn Kickl in Opposition gespürt und wenn sie nicht geliefert hätten, dann wäre halt dann später irgendwann einmal der Herr Kickl gekommen. Mhm. Aber ich glaube, die ÖVP muss jetzt schauen, wie es ihnen jetzt geht mit den Verhandlungen. Das wird sicher alles andere als einfach. Der Herr Kickl hat ja heute in der Pressekonferenz schon ganz klar gesagt, er ist Nummer eins und es muss auch derjenige die Verantwortung für das Budget und für alles übernehmen. Und da waren schon sehr viele Messages zwischen den Zeilen, da jetzt das Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist von beiden Seiten zerstört worden, wird sicherlich spannend. Aber vielleicht gibt es ja dann noch irgendwann einmal die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn das jetzt nicht so flutscht, wie sein sollte, und die in 2-3 Wochen weiterkommen, vielleicht gibt es ja noch mal die Möglichkeit, und dann bei der ÖVP gibt es ja eine Neuaufstellung, vielleicht gibt es dann auch in der SPÖ Kreise, die sagen, okay, wir probieren es noch einmal, also da kann nicht durchaus was möglich sein. Aber wie gesagt, jetzt liegt es an Herbert Kickl, er hat vom Bundespräsident den Regierungsauftrag. Ich bin nicht optimistisch, dass es zum Erfolg führen wird, weil einfach viel zu viele Themen sind. Wir haben sicherheitspolitisch nicht angesprochen. Ganz klare Ansage der ÖVP, wie wichtig Sky-Shield ist. Kickl sagt da ganz klar, Europäische Union, wie werden wir da umgehen? Wie werden wir mit der Außenpolitik umgehen? Also viele Fragen. Wirtschaftlich wird man sich schnell einigen, da wird es gute Punkte geben, aber ansonsten wird es nicht so einfach, wie es ausschaut.
Aber Fakt ist ja schon, sowohl in der SPÖ als auch in der ÖVP, also auch in den beiden ehemaligen Großparteien, muss man sagen, bröselt's. Nämlich Karl Nehammer ist dann im Anschluss eben ans Scheitern der Koalitionsverhandlungen zurückgetreten, hat abgegeben. SPÖ-Chef Andreas Babler ist jetzt auch nicht wirklich fest im Sattel. Was droht uns denn da jetzt auch in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren? Droht da vielleicht auch irgendwo die politische Mitte in Österreich einfach wegzubrechen? Und was hätte das dann für Auswirkungen?
Naja, also Andreas Babler ist ehrlich gesagt alles andere als die politische Mitte. Und wäre er mit der SPÖ ein bisschen mittiger, glaube ich, dann hätten auch diese Koalitionsverhandlungen deutlich besser geklappt. Andreas Babler ist einfach sehr links. Also der hat die Mitte ja schon lange verlassen mit diesen Forderungen, die schon ein bisschen marxistische Anmutungen haben. Deswegen war ja auch diese Koalitionsbildung mit der ÖVP und auch nochmal mit den Neos, weil die sind ja dann tatsächlich auch wirklich aufgestanden vom Verhandlungstisch, glaube ich, wirklich sehr überraschend für alle, einfach nicht möglich. Also die SPÖ ist zurzeit, zumindest der Teil, der zurzeit das Sagen hat, und ich möchte das jetzt gar nicht auf die ganze SPÖ beziehen, weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ansichten und auch deutlich vernünftigere Gruppierungen, glaube ich, als Andreas Babler, die ist zurzeit ganz sicher nicht in der Mitte. Die ÖVP hat natürlich immer das Abgrenzungsproblem, je mehr sie in die Mitte rückt, zu Herbert Kickl, der natürlich genau diese Themen sehr gut emotionalisiert hat. Man hat bei Sebastian Kurz gesehen, der hat einen deutlich rechteren Kurs in der ÖVP gefahren, war damit erfolgreicher, weil er eben viele FPÖ-Wähler zur ÖVP geholt hat, die dann mit Nehammer wieder zurückgegangen sind. Also diese vielbeschworene Mitte ist natürlich schon auch immer ein bisschen problematisch, weil kommt jemand sozusagen von den Rändern und spricht die Themen besser an, dann ist die Gefahr sehr groß, dass die Wähler dorthin ausweichen, weil Mitte klingt zwar gut und jetzt sagen wir, ist großartig, aber für einen Wahlkampf oder zum Emotionalisieren von Menschen ist Mitte eigentlich nicht besonders geeignet. Mhm.
Zu guter Letzt die Frage an Sie beide. Sie haben sie im Grunde schon beantwortet. Sie glauben nicht, dass das was wird. Sie sagen 50-50,
glaube ich, haben Sie gesagt. Es wird schwierig.
Halbe, dass sich da die FPÖ und die ÖVP einigen. Frau Schütz, Ihre Einschätzung, wird es was mit einer FPÖ-ÖVP-Regierung unter einem Kanzler Kickl oder gibt es möglicherweise bald Neuwahlen in Österreich?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie Herbert Kickl sich jetzt verhält. Er hat es heute anklingen lassen, das war nicht besonders freundlich, und welche Optionen die ÖVP jetzt für sich selber noch einmal mehr oder weniger sich heraus generieren kann. Und eigentlich kommt es nur auf eine Sache an. Glaubt sie, in eine Neuwahl gehen zu können, findet sie einen Kandidaten, und das wird vermutlich nicht Christian Stocker sein, der in eine Neuwahl gehen kann, dann hat sie mehr Handlungsspielraum. Wenn sie das nicht schafft aus irgendeinem Grund, dann hat sie eigentlich überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr und muss das mehr oder weniger machen, was Herbert Kickl möchte, was natürlich eigentlich auch nicht besonders gut ist, gerade wenn man nicht so ein besonderer Kickl-Fan ist, dass man sagt, da gibt es jetzt nicht mal einen starken Vizekanzler dahinter, also das wäre schon natürlich gut, wenn zumindest eine ÖVP so aufgestellt wäre, dass sie in der Regierung auch ein gewisses Mitsprachevotum hat und auch Dinge umsetzen kann, die nicht nur FPÖ sind.
Dann sagen wir vielen Dank an Sie beide, vielen Dank Frau Schütz und vielen Dank Herr Hinteregger.
Wir dürfen uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie aber dran, hier geht es jetzt nämlich gleich weiter bei unserem lieben Kollegen Werner Seeker und einem wild umstritten mit unter anderem der stellvertretenden Chefredakteurin von Standard, Petra Stulber, Herbert Scheibner, dem ehemaligen Verteidigungsminister der FPÖ und dem ehemaligen Bundesgeschäftsführer der SPÖ, Andreas Rudersch. Also eine hochkarätige Runde, die natürlich auch reden wird über die Möglichkeit eines Kanzlers Kickl.
Also unbedingt dranbleiben. Wir beide wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie möchten, bis morgen um 20 Uhr.